Mir fällt es schwer, sage ich mal, wieder aufs gemeindliche Programm zurückgeschraubt zu werden nach einer Intensivwoche. Viele haben ja für mich gebetet, dass mir das Wort zur rechten Zeit gegeben wird. Ich war in Markneukirchen. Also nur Insider, die mit Musikinstrumenten was zu tun haben, die wissen, das war mal die Stadt im Instrumentenbau im Vogtland. Weltweiter Ruf, dann in der DDR natürlich verstaatlicht und dann ist der Ruf ruiniert worden, ein Stückchen. Und jetzt kommen sie ganz langsam wieder in das Musikgeschäft zurück. Dann darf ich bei einem Geigenbauer zu Mittag essen, der zeigt mir, wie eine Geige gebaut wird. Also wer mal Geigen spielen will, ich habe jetzt gute Kontakte. Am nächsten Tag war ich bei einer Frau, die lauter Zittern baut hier, also nicht wo man zittert, sondern wo man mitspielen kann. Dann spreche ich mit dem ersten Jugendlichen bei der Jugendevangelisation, der war Trompetenbauer. Mit dem nächsten, der baute Klarinetten. Ich dachte, wo bin ich denn eigentlich hierher geraten? Und dann muss ich ganz leise auftreten, damit niemand entdeckt, wie schlecht ich spiele oder wie ich unterwegs bin. Aber ich habe gedacht, hätte ich mal meine Trompete mitgenommen, dann wäre die mal grundsaniert worden in dieser Zeit und vielleicht gratis. Aber das war ja Beiwerk. Die evangelische Kirche hat er eingeladen zur Jugendwoche. Und ich glaube, ich bin nie in meinem Leben so schlecht vorbereitet in eine Evangelisation gegangen. Wir kriegten ja den Rollrasen draußen. Das heißt, ich hatte für Montagabend hatte ich eine Predigt vorbereitet, den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag nicht. Und zwischendurch haben die mich noch in die Schulen eingeladen. Also ich habe in dieser Woche 8 Predigten halten dürfen, so nacheinander. Und für mich war es interessant, das war die Kirche, wo der jetzige sächsische Bischof Pfarrer war, bevor er zum Bischof gewählt wurde. Und am ersten Abend gab es ein Grußwort von ihm. Er könnte leider nicht dabei sein, aber er wünschte, dass viele Jugendwochen geschehen. Und ich nehme euch ganz kurz in dieses Geschehen hinein, weil ja viel gebetet worden ist. Das war, jetzt müsste ich umschalten, das ist die Kirche, wo die Veranstaltung drin stattfand. Vogtländische Kirche. 160 Jahre alt, so ungefähr, habe ich jetzt vergessen, so 1840, 50 ist er wohl geweiht worden. Wie üblich, 3 Etagen. Hier sieht man das auf der linken Seite ganz einfach. Und ich habe von oben mal runter fotografiert. Dann hatten die als Mitarbeiter sämtliche Bänke rausgetragen. Das müsst ihr euch vorstellen. In so heiligen Räumen werden alle Bänke rausgetragen. Und überall gab es diese Sitzplätze. Ein Vorhang vor dem Altar, nicht um den zu verdecken, sondern damit die laute Band nicht ganz so laut war. Und am ersten Abend kamen über 100 Jugendliche. Ich war tief bewegt, auch darüber, dass parallel im Kirchsaal die gesamte evangelische Allianz sich getroffen hat, um parallel zum Gottesdienst zu beten, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Im Laufe der Woche baute sich das auf über 200 Jugendliche und sie haben Platzprobleme in der Kirche gekriegt. Auf die Emporen wollten sie die Leute nicht schicken, weil sie sahen, da oben sitzen dann immer die Verkehrten, die nachher runterspucken während der Predigt. Also das können wir uns nicht erlauben, aber der untere Raum war nach kurzer Zeit brechend voll. Hier gebe ich euch so einen kleinen Einblick in die Kirche hinein, wo die Jugendlichen gesessen haben. Und jeden Abend, das war ihre Bitte, sollte ein Ruf zum Kreuz erfolgen. Und ich muss sagen, solange ich unterwegs bin und das Evangelium verkündige, ich habe nicht bisher gesehen, dass so viele junge Menschen Abend für Abend zum Kreuz kamen und ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich war beschämt ohne Ende. Dann laden die mich in eine christliche Schule ein. Eine Stunde lang bitte evangelisieren. Und sie schleppen 250 Kinder da rein, die am Boden sitzen müssen, einschließlich der Lehrkörper im Hintergrund. Nicht mit Doppel-E geschrieben, das habe ich da gelernt. Was sagt man denen? Ein Großteil natürlich aus frommem Elternhaus, aber der größte Teil eigentlich wird in diese Schule geschickt, weil da noch Werte vermittelt werden. Und sie meinen, das geht dort besser. Und dann sitzt du da und siehst diese Jugendlichen, zwei, drei von der Band sind mitgekommen und du hast 45 Minuten Zeit, ihnen das Evangelium zu erklären und sie einzuladen, zum Abend zu kommen. Danach werden die ausgewechselt, dann kommen die oberen Klassen. Das Ganze nochmal. Und das Interessante war, einer, der mit Glauben nichts am Hut hatte von der oberen Klasse aus der 10. Klasse, der kam am Abend dann und hat sein Leben Jesus gegeben und hat er gefragt, was muss ich denn jetzt tun? Dann stehe ich dann daneben und denke, Herr Jesus, was machst du hier mitten in der evangelischen Kirche? Vor jedem Gottesdienst am Abend trafen sich alle Mitarbeiter und dann wurde erst Abendmahl miteinander gefeiert, dass wir wirklich mit heiligen Lippen, heiliger Haltung hingehen können, entlastet können von unserer eigenen Menschlichkeit, um zu dienen. Und das Wunder so in sich, der Pfarrer sagt, mach du das mal. In der lutherischen Kirche ist das so eine Sache, das dürfen Laien eigentlich nicht machen, das austeilen. Und so habe ich vor jedem Gottesdienst diese Woche einen Gottesdienst mit Abendmahlsfeier mit den Mitarbeitern noch haben dürfen, bevor das in den Abend ging. Ich bin bewegt gewesen über die Dinge, die geschehen sind. Gestern Abend bin ich so um 9 Uhr weggefahren und danach sollte es ein Lob und Dank, so ein Lobpreisabend noch mit Open End geben. Aber ich glaube, der ist sehr spät gekommen, weil am letzten Abend nochmal jede Menge junge Leute nach vorne kamen und sahen, wir wollen unser Leben mit Jesus führen. Und dann hast du vorne eine Bank gehabt mit 12, 13, 14-Jährigen. Die waren ständig rübelig und die Älteren, die Jugendleitern und so weiter, die sahen, die kriegt man nie ruhig. Warum bleiben die bei dir ruhig und bei uns nie? Ich sah, ich weiß auch nicht, aber wenn du mal unsere Rabauken erlebt hast, die spielen nochmal auf einer anderen Liga, dann schockt dich sowas nicht mehr so richtig. Aber am letzten Abend kommen die im Rudel nach vorne, um für sich beten zu lassen. Da gab es so nach dem Gottesdienst eine Schillecke, wie sie das nannten, hatten so lauter Kissen aufgesetzt und dann haben die sich immer geprügelt. Ich habe ihnen gesagt, das ist keine Killecke, das ist eine Schillecke. Die hatten das wahrscheinlich falsch gelesen. Und eines dieser Worte, die mir während dieser Zeit gegeben wird, man sitzt ja da den ganzen Morgen und denkt, Herr Jesus, was ist? Man macht die Bürotätigkeiten noch, die Mails mussten abgearbeitet werden. Also so hat man von 3 bis 5 Uhr Zeit, sich auf den Abend vorzubereiten. Und dann schreist du zu Gott, schenk mir ein Wort. Und dann fand ich eine Sache, die will ich euch kurz mal so beispielhaft geben, weil ich die nach wie vor sehr eindrücklich finde. Ich fand von einem Evangelisten, der, ich glaube, Campus für Christus in der Schweiz leitet, Andreas, der nennt mich immer Bobby, ich weiß nicht mehr, der hat einen kleinen Videoclip gekriegt, wie man mit 5 Fingern die Bibel erklären kann. Mit 5 Fingern die Bibel erklären. Egal, ob du die Hand nimmst oder die, das spielt keine Rolle. Mit 5 Fingern erklärst du die Bibel. Und dann bist du mitten in der Jugendevangelisation. Du hast so 200 Rabauken da sitzen. Und dann fängst du an, also als erstes hat Gott die Welt geschaffen. Und die Welt war super. Die war absolut genial. Die war nicht so larifari, sondern Gott sagt, hey, die war echt top. Die war top, die war sehr gut. Schau dich mal an, du bist sehr gut geschaffen. Und dann sagt der Andreas so dahinter, und vielleicht war er so ein bisschen stolz darauf. Er hat so eine wunderbare, super Welt gemacht. Und dann baut er jede Menge Bäume und Sträucher und die ganze Natur. Und dann kommt der zweite Finger und sagt, gebt mal Acht, ich will ja, dass ihr mich lieb habt. Und bei Liebe muss eine Entscheidung da sein. Bei all den Bäumen, ich gebe euch einen Baum, da sollt ihr nicht von essen. Das macht ihr ja nicht. Ihr habt ja Millionen von Bäumen. Ihr habt eine Auswahl ohne Ende. Ihr habt lauter tolle Bäume da. Von dem einen Baum esst ihr mir bitte nicht. Aber so wie wir Menschen sind, wir zeigen Gott den Stinkefinger. Wir sagen also alle Bäume, egal wie das ist. Ich meine, da war natürlich bei den Jugendlichen, ging natürlich Raunen durch, weil jeder kennt den Finger. Wa? Ich kenne ihn eigentlich nur, wenn ich mehr Auto fahre, aber dann nutze ich den nicht mehr. Das war früher, versteht ihr? Wir Menschen sind so doof, wir können von allen Bäumen essen, aber wir nehmen den einen. Wir entscheiden uns gegen Gott. Wir sagen, hey Gott, du kannst mich mal, ich will mein eigener Boss sein. So sind wir doch, oder? Und auch die Frommen unter uns, wir drehen ja oft unser eigenes Ding. Wir verschieben das Evangelium mal nach rechts oder nach links, nicht? Und sagen, okay, das darf man heute nicht mehr so genau sehen. Es gab immer, jeder Jugendliche durfte über Internet für den nächsten Abend mir Fragen stellen. Und die musste ich dann spontan beantworten. Dann rechts und links die Moderatoren neben dir. Und dann kam die Frage, wie ist das mit Sex vor der Ehe? Aber ich sage jetzt nicht, was ich bei der Jugendevangelisation gesagt habe, sonst lauft ihr mir raus. Ich bin ein bisschen verbal entgleist. Und dann habe ich nachher in der Evangelisation habe ich eine Zeit genommen, um zu erklären, was Gott sich da vorgestellt hat. Aber merkt ihr, es wird bei uns das Wort immer verschoben. Wir gehen lieber zu dem einen Baum, dabei haben wir so viele Bäume. Es sind so viele wichtige Themen zu besprechen und dann gehen wir auf diesen einen Ding, fahren wir drauf ab. Wir lassen uns durchs Dorf treiben zum Thema Homosexualität, ja oder nein. Ich sage euch, es gibt viele andere Probleme als Homosexualität. Das ist der ganze Reichtum, der ganze Wohlstand, mein ganzes Anbeten vor dem Wohlstandsgott, was in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Darüber redet der Herr Jesus. Und wenn du das nicht im Griff hast, brauchst du über das andere gar nicht nachzudenken. Wir zeigen Gott den Finger und sagen, wir wissen schon, wie es geht. Und wir glauben oft so stark dran, dass wir alles geschaffen haben. Versteht ihr? So eine ganz einfache Sache. Aber dann gibt es natürlich einen anderen Finger, den müsste ich jetzt hier halten, nicht? Das ist dann der hier, der Ringfinger. Ja, eigentlich müsste da mein Ehering dran sein, aber ich bin zu dick geworden, der passt mir nicht mehr. Der geht weder auf die rechte noch auf die linke Hand. Ich meine, wenn man 20 Kilo zugenommen hat in den letzten Jahren, dann werden auch die Finger langsam dicker, nicht? Also der liegt jetzt im Schreibtisch. Meine Frau weiß das, dass er da liegt und sie merkt sich auch noch jeden Morgen, wenn sie mich sieht, dann erschrickt sie und sagt, mit dem bin ich verheiratet. Versteht ihr? Aber dann hast du den Ringfinger und das ist der Finger, weswegen, den kann ich schon gar nicht richtig halten, nicht? Weswegen Jesus gekommen ist, um zu sagen, hey, ich habe dich ganz doll lieb. Ich möchte eine Beziehung mit dir aufbauen. Ich möchte eine Beziehung mit dir aufbauen, dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Ja, aber ich habe dir doch gerade noch den anderen Finger gezeigt. Ja, sagt Jesus, aber genau deswegen bin ich gekommen. Ich möchte, dass du dich wieder entscheidest für die Liebesbeziehung, die ich zu dir aufgenommen habe. Versteht ihr? Was für eine Botschaft. Da kommt der Sohn Gottes, obwohl wir ihm den Stinkefinger gezeigt haben und sagt, hey, den legen wir jetzt mal beiseite. Das ist die Bibel erklärt. Gott sagt, ich habe alles wunderbar gemacht. Ich gebe euch lauter Bäume, aber den einen bitte nicht. Da entscheidet sich dran, ob ihr mich liebt oder nicht. Ich sage, du kannst mich mal. Und dann kommt Jesus und sagt, ich werbe um dich. Den ganzen Tag strecke ich meine Hände zu dir aus und sage, ich habe dich lieb. Ich rufe alle unsere Versager nochmal auf. So habe ich das dann eingebaut und das passt ja auch hier. Für all die Wiederholungstäter, für all die, die nicht wissen, was rechts und links eigentlich ist, die lade ich ein zu kommen zu Jesus. So ist er mit uns unterwegs. Und dann bleibt natürlich der kleine Finger, nicht? Der ist gut, um die Nase zu bohren, um in die Ohren, ja, eine Spülung zu machen. Man kann sich damit hier oben am Kopf kratzen, deswegen habe ich so wenig Haare noch. So Leute, es ist ein, ja, und sagst, hey, der Finger ist dafür da, dass du dich entscheiden musst. Jede Liebesbeziehung ist darauf aufgebaut, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen muss, sonst geht's nicht mehr. Du musst dich entscheiden, ob du diesem Jesus glauben willst, ob du mit ihm unterwegs sein willst. Und dann baut man das noch ein bisschen auf. Und dann sagt man so, wer jetzt Jesus annehmen will, der soll kommen. Vergiss nicht, die Welt ist wunderbar geschaffen worden. Gott hat das genial gemacht. Er hat gesagt, du kannst von allen Bäumen essen, von allen, die es irgendwo gibt. Guck dir die Natur an, sie ist wunderbar, sie ist schön, sie ist absolut genial. Schau dir das an, aber bitte den einen nicht. Damit du dich entscheiden kannst, ob du mit Gott sein willst oder ohne. Und dann sind wir so doof. Der ist das, glaube ich, wa? Und dann muss man ihm den Finger zeigen und sagen, ich entscheide mich gegen dich. Und während ich das so predige, dann merke ich, hey, ich bin ja auch so einer. Eigentlich müsste ich gleich beim Altarruf kommen und sagen, ich bin ja auch ein Wiederholungstäter. Ich mache so viele Worte um manche Sachen. Ich will es zwar gut machen, aber wie oft betrübe ich ihn, dass ich über Menschen rede, dass ich Menschen gar nicht so toll finde. Jetzt gerade während der Wahlzeit, ehrlich, was haben wir alle für Sprüche gemacht über die Parteien, die wir nicht mögen? Und hinter jeder Partei, egal aus welcher Couleur sie kommt, steht jemand, der eigentlich vielleicht gar nicht weiß, dass Gott die Welt wunderbar geschaffen hat. Dass Gott Jesus gesandt hat und sagt, da ist der Ring dran, ich möchte wieder eine Beziehung zu dir haben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Die gar nicht wissen, dass es nicht auf das Kreuz ankommt, was wir nächsten Sonntag hoffentlich alle irgendwo an der richtigen Stelle machen, sondern dass es auf das Kreuz ankommt, dass er sagt, ich entscheide mich für ihn. Und dann lädst du ein und dann bin ich da und habe in die jungen Menschen hineingeguckt, die einen 64-Jährigen eingeladen haben, dass er das erklärt. Und dann bin ich kurz vorm Weinen, muss das zurückhalten, weil ich dann sehe, wie sie aufstehen und sagen, sie möchten die Entscheidung treffen. Sie möchten diese Beziehung zu Jesus leben. Und du stehst daneben und sagst, sind jetzt genug Seelsorger eigentlich da? Da hast du gerade noch mit ihnen sehr ernst geredet, wie das ist mit Sex vor der Ehe. Du hast unbequeme Dinge gesagt. Und dann stehen sie auf und sagen, wir haben verstanden, wir wollen zu 100% Jesus nachfolgen. Ich frage mich, wie ist es mit uns? Wie gehen wir mit dieser Sache um? Verstehen wir noch, dass wir wunderbar geschaffen sind? Glauben wir das noch, dass Jesus wirklich unser Leben gebrauchen will, nach seinem Maß, nach seinem Reichtum, dass wir unterwegs sein dürfen mit ihm? Hier stelle ich fest, Herr Jesus, ich glaube dir manchmal gar nichts. Ich konnte es ja gar nicht glauben, ob das alles echt ist, was da geschieht. Aber es ist geschehen. Und dann fährt man abends zurück nach Berlin in eine ganz andere Welt. In eine Welt, die nicht mehr verstanden hat, wie sehr Gott sie liebt, wie gut sie geschaffen ist. Und dann sage ich, Herr Jesus, eigentlich bin ich sprachlos. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, wie es geht. Aber es steht doch geschrieben, so sehr hast du die Welt geliebt, so sehr hast du die Berliner geliebt. Ich habe eigentlich eine ganz andere Predigt hier. Ich wollte nochmal auf die Berufung zurückkommen, die Gott uns gegeben hat. So diesen Vers vom letzten Sonntag. Dass Gott seine Berufung nicht fallen lässt über uns. Dass seine Gaben und Berufungen ihn nicht gereuen können, dass wir berufen sind, ihm nachzufolgen. Dass wir den Vers gelesen haben aus 2. Petrus 1, Vers 9 bis 12. Dass wir uns bemühen sollen, unsere Berufung als Kinder Gottes und als Erwählte festzumachen und danach zu leben, danach zu tun. Dass wir ins Reich Gottes eingehen können. In das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich würde gerne mit uns eine Pause hier machen. Vielleicht sage ich nachher noch was zu der Predigt, die ich vorbereitet habe, aber ich würde mit euch gerne beten. Ich bin nochmal auf den Appetit gekommen, wenn aus kleinen Dörfern der Umgebung Baptisten, evangelische Glaubensgemeinde, Gemeinschaftsbewegung, Jugendlichen zusammenkommen, alles aus Dörfern mit ein paar hundert Einwohnern, die würden wir gar nicht auf der Landkarte irgendwo finden und kommen und ihr Leben geben. Ich habe neu das Begehren im Herzen gespürt, dass Gott sagt, er hat auch eine große Mannschaft, eine große Gemeinde hier in der Stadt. Und vielleicht müssen wir wieder ganz neu lernen, unserem Gott zu glauben, dass er die wirklich erreichen will. Ich würde gerne von hier vorne einen Moment mit euch beten, da wo jeder ist, dass wir vielleicht dieses Begehren nochmal haben, dass wir uns weniger darüber aufregen, was alles schiefläuft in dieser Welt, sondern dass wir den Ringfinger ansehen, dass der Herr Jesus in eine schiefe Welt gekommen ist, um zu retten, zu erlösen, um neu zu machen. Lasst uns einen Moment einfach mit ihm reden. In der Stadt 3,7 Millionen Menschen derzeit, von denen viele nicht wissen, was rechts und links ist. Herr Jesus, ich bete, dass du kommst und dich über diese Stadt nochmal erbarmst. Wir schaffen das ja nicht. Aber an deiner Hand ist es möglich. An deiner Hand ist es möglich. Herr Jesus, ich dürfte sehen, wie du alle Mitarbeiter beschämt hast, weil sie das nicht haben glauben können, was passiert ist. Dass du mich beschämt hast. Ich habe mich gefragt, wie ich gefahren bin. Warum tue ich mir das an? Aber ich danke dir, dass du mir nochmal ganz neu für deine Gnadenerweisungen die Augen geöffnet hast, dass du Kinder, dass du Jugendliche, dass du Erwachsene mit Namen ansprichst und sie rufst, dass sie dir gehören für Zeit und für Ewigkeit. Und ich bete, dass das hier in Berlin wieder geschieht in großer Art und Weise. Herr Jesus, nicht nur, dass hier und da diese Lichter auftreten, sondern dass dein Geist nochmal ganz neu durch unsere Gemeinde fließt, dass die Räume hier voll werden, vielleicht Abend für Abend, dass Menschen wieder regelmäßig gerettet werden, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Herr Jesus, du kannst es doch noch und ich glaube, du willst es auch noch. Wo ich dir im Wege stehe, Herr Jesus, korrigier mich bitte. Weil ich möchte so gerne, dass die Gemeinde wieder die Volksmission wird, dass du uns wieder die Berufung als Gemeinde gibst. Hier bete ich, dass ein ganz besonderer Segen auf uns kommt, eine Herzensveränderung. Herr Jesus, wir wollen ja, aber wir wissen nicht und ohne deine Gnadenerweisung geht's nicht. So bete ich ganz egoistisch für mich. Und ich bete ganz egoistisch für die Gemeinde, in der ich stehen darf, dass du uns diese Gnadenerweisung nochmal gibst. Amen. Ich würde euch sehr bitten, vielleicht nochmal ganz oben an, über all die Nöte, die wir durchbeten können, beten, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass wir wieder Bekehrungen haben. Dass wir wieder Bekehrungen haben. Ich lese mit euch eine Stelle aus 1. Mose 26, 12 bis 25. Die Vorgeschichte ist, dass Abraham seinen verheißenen Sohn bekommen hat und er dann den Auftrag gibt, von Beersheba nach Jerusalem zu gehen, die Ausleger meinen sogar bis zu dem Berg Golgatha, um dort seinen Sohn im Rauchopfer, im Brandopfer Gott zu weihen und zu opfern. Und er geht diese 70 Kilometer mit seinem Sohn. Zwischendurch fragt der Sohn: Vater, was soll sein? Wir tragen das Holz 70 Kilometer von Beersheba. Wo ist das Opfer? Und er fesselt seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und will ihn gerade schlachten. Und dann schreitet Gott ein sagt, jetzt weiß ich, dass du mich lieb hast, dass du mich ehrst. Und bereitet einen Widder, der nebenan sich verfangen hat im Gebüsch, der dann als Opfer gebracht wurde. Klar, die eine Sache ist ganz logisch, die ist erklärt, den Liebeserweis, was bin ich bereit, Gott zu opfern in der Nachfolge. Die andere Seite ist die, dass in der damaligen Zeit immer wieder Menschenopfer gebracht wurden, meistens die Schwachen, die sich nicht wehren konnten, damit die Ernten gut waren. Und ich glaube, Abraham musste von Gott lernen, Gott braucht keine Menschenopfer, die geschlachtet werden, sondern Gott schenkt seinen eigenen Sohn zum Opfer. Ich glaube, er musste das auf eine sehr dramatische Art und Weise lernen, weil das ist der erste Teil, wo in der Bibel überhaupt über Anbetung gesprochen wird. Und Anbetung geht immer nur über das Opferlamm Jesus Christi. Alles andere ist irgendwie eine Bitte um eine Lobdudelei, damit es uns besser geht oder irgendwas anderes uns zurückfließt. Aber Anbetung ist, wenn wirklich was über Jesus Christus auf den Altar gelegt wird. Und ich habe mich dann gefragt, was wird mit seinem Sohn gewesen sein? Die Bibel schweigt darüber, wie es seinem Sohn ergangen ist, wie sie vom Berg wieder zurück nach Beersheba gegangen sind, wie er dort wieder einen Baum gepflanzt hat und Abraham dann bis zu seinem Lebensende dort gelebt hat. Aber dann kann man nachlesen, und das würde ich gerne als Wort Gottes uns hineinlegen und mit wenigen Worten, weil die Zeit ja auch fortgeschritten ist, wie in der Fünf-Finger-Bibelerklärung. Mit der Hand oder mit der ist mir egal, aber ihr wisst noch nicht. 1. Mose 26, 12 bis 25. Hier ist der Sohn, der geopfert werden sollte. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde reich, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und viel Gesinde. Da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Das heißt, hier müsste man übersetzen, Quellwasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, das heißt Zank. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihnen den Namen Sitna, das heißt Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und gab den, um den stritten sie sich nicht. Ich bin noch ein bisschen müde, die Nacht war zu kurz. Da gab er ihm den Namen Rechobot, das heißt weiten Raum, und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin gekommen mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, um deines Knechtes Abraham willen. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Die Brunnen waren verstopft worden. Verstopfte Brunnen in unserer Zeit. Wann immer ich in die Kirchengeschichte oder in die Erweckungsgeschichte hineingucke, ob bei Valdez 1179 bis 1218, nicht viele Jahre hat er gelebt, John Wycliffe 1320 bis 1384, Johannes Hus 1369 bis 1415, Martin Luther 1483 bis 1546, oder wenn ich bis zur Azusa Street gehe, es wurden immer die gleichen Dinge wieder ausgegraben, die verschüttet gegangen waren. Alleine die Schrift. Alle diese Menschen, die ich gerade gelesen habe, sie haben die Heilige Schrift wieder in die Sprache der Leute, die sie verstehen konnten, übersetzt. Gott hat alles wunderbar gemacht. Ich muss wieder zurück zur Bibel und muss die Bibel wieder als oberste Autorität setzen. Ich könnte ja wieder jetzt im Lutherjahr das richtig raushauen. Alleine die Schrift. Und nicht die ganzen Nebenschauplätze, die da sind. Und wenn du die Schrift nicht richtig verstehst, dann fängst du von vorne an nochmal zu lesen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und im Himmel werden wir viele Schriftstellen erklärt bekommen, die wir jetzt nicht verstehen. Aber am Anfang steht, lies wieder von der Schöpfung, von der Größe Gottes. Versuch wieder mehr in die Schrift zu gehen. Das ist der erste Schritt, wie ein Brunnen wieder ausgegraben wird. Und Brunnen ausgraben hat immer was mit Arbeit zu tun. Das Zweite, was all diese Männer Gottes, die ich gelesen habe, und ließen sich viele andere einfügen, du müsstest die Erweckungsgeschichte lesen. Wer ein gutes Buch dafür braucht, es gibt so ein dickes Band, die Gnade bricht durch, von 1600 bis zum Ersten Weltkrieg, was im Siegerland und im Schwabenland und im Bergischen Land für Erweckungen geschehen sind und wie sie geschehen sind. Spannend zu lesen. Aber all diese Leute haben wieder ganz neu entdeckt, nicht unsere Gesetze, die wir versuchen einzuhalten, nicht das, was wir als Leistungsprinzip bringen, sondern seine Gnade. Der Ringfinger ist das Wichtige, dass Gott sich aufgemacht hat, uns zu begegnen. Die Gnade stand dann wieder ganz oben an. Und dann kam es, dass Gebet daraus erwachsen ist. Ich bin dankbar, was alles gebetet wird, und ich will mich nochmal bedanken für all die, die für mich gebetet haben, dass mir das Wort zur richtigen Zeit gegeben wird. Aber ich glaube, hier ist noch Raum nach oben. Es ist noch Raum nach oben. Raum nach oben. Und das sah ich ganz gezielt in meine Richtung, weil wie oft rennt man durch die Gegend und hat einen strammen Terminkalender, und wo bleibt dann noch Raum? Im Auto an der Kreuzung sagt man, Herr, erbarm dich, ich habe meinen nächsten Termin, lass mich gut durchkommen, gib keinen Stau. Aber was würde das bedeuten, wenn aus der Fürbitte vielleicht nochmal ganz neu was rausfließen würde? Bei den Jugendlichen dort, da gab es natürlich auch immer die Frage, Geistestaufe ja oder nein, weil etliche sind Charismatiker. Ich war eingeladen bei einem Pfarrer-Ehepaar, der Schwiegervater, Schwiegermutter vom Bischof. Also ich glaube, 34 Jahre war er in einer evangelischen Gemeinde zur DDR-Zeit. Seine Kinder konnten eigentlich nicht alle studieren und wieder so war er damals in der Zeit. Und du sitzt mit denen und dir geht das Herz auf, weil du sagst, hey, du siehst Papa und Mama, Großmutter und Großvater in Christus. Und der Mann, der mich da zum Essen hingeschleppt hatte, der sagte, ihr müsst noch für mich beten, mein Bein, das tut mir so weh. Na gut, ich stehe auf, will die Hände auflegen und will ein gutes lutherisches Gebet sprechen. Ja, so Kyrie eleison, ja, ich versuche meine Worte, und dann legt dieser Vater in Christus die Hände auf und sagt, Chorabashibanabashakadabasanda. Ich dachte, oh, was ist denn das? Und dann dreht er sich zu seiner Frau rum und sagt, es ist doch was ganz anderes, als wir unser Leben verändert haben, als der Geist auf uns gekommen ist. Ehrlich, und du gehst dann raus und sagst, was habe ich mir denn wieder gedacht? Was habe ich mir denn gedacht? Und dann haben die nachher, haben sie mir so klammheimlich erklärt, vielleicht dürfte er das gar nicht auf die CD raus. Dann haben die gesagt, die Frau vom Bischof, das ist eine ganz Profit. Sind denn wir sind Pfingstler, wenn der Geist des Gebetes doch mal wieder auf uns käme. Und wenn wir vielleicht mal sahen, 2 Stunden lang sind wir nur im Zungengebet. Wir wissen nicht, was da ist, aber die Kraft kommt. wenn das wiederentdeckt würde, wenn dieser Brunnen aufgegraben wird. Und ich sag dir, der fängt damit, fängt er an aufgegraben, das ist Arbeit. Brunnengraben ist Arbeit. Ich weiß das noch, wie wir draußen geschaufelt haben. Wir haben keine tiefen Löcher gemacht, aber das hat mir gereicht, den Kies von A nach B zu schaufeln. Brunnen aufgraben kostet was und danach hast du Schwielen an den Händen. Danach reißt die Haut auf. Ich habe jetzt noch irgendwelche wunden Stellen vom Schaufeln. Schadet nichts, das heilt ja wieder. Aber wenn wir einen Brunnen wieder aufgraben wollen, kostet das was. Wenn du Zungen reden kannst, hey, dann lass es doch mal kreisen. Nimm dir mal vor, eine Viertelstunde am Tag mindestens durchs Wohnzimmer zu gehen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber keine Maschine. Du weißt schon, das wird das Richtige sein. Leg wieder neue Worte in meinen Mund. Vielleicht verändert sich deine Gebetssprache auf einmal. Das ist nämlich so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Dann sagt mir einer, hey Mann, da ist so viel Krise, da ist so viel Schwierigkeit in dem Raum. Und dann fange ich an, in Zungen so ganz lieb zu beten und plötzlich entwickelt sich da eine Kampfstrategie in meiner Sprache, dass ich fast mir vorstelle, der Dämon ist da, dem könnte ich jetzt glatt einen in die reinhauen. Ja? Versteht ihr? Ja, ich weiß, was ihr gedacht habt, das Wort kenne ich auch. Ja? Versteht ihr? Fängt mit F an, wa? Versteht ihr? Aber das kostet was. Lass es uns doch mal probieren. Lass es uns doch mal probieren, diesen Brunnen wieder aufzugraben, dass vielleicht daraus eine ganz neue Gebetsleidenschaft wieder bei uns wächst. Brunnen ausgraben bedeutet Arbeit. Aber all diese Bewegungen, die ich genannt habe, die waren begleitet von übernatürlichen Dingen. Und als Folge davon kam nicht irgendwie zu sagen, wenn ich jetzt was in den Klingelbeutel lege, dann werden mir meine Sünden schneller vergeben, so klassischer Ablass. Sondern da kam ein Geist der Buße. Eine Folge der Erweckung ist nicht, weil wir viel gebetet haben, sondern weil Gott auf das Gebet, das schwach war, antwortet und sagt, ich schenke einen Geist der Umkehr, dass niemand verloren geht. Und das Fünfte, oh, ich bin heute mit den Händen unterwegs, nicht? Schrift, Gnade, Gebet, Buße, als Fünftes Mission. Seit ich mehrfach darüber gesprochen habe, dass wenn man das McDonald's-Zeichen sieht, dass das für Mission steht. Gestern bin ich in der Missionsstation noch essen gegangen, um 23 Uhr. Ich kann nicht mehr wertfrei durch. Du fährst nach Leipzig runter und sagst, wow, Mission. Man muss nur ganz kurz von der Autobahn, von seinen eingefahrenen Wegen wegfahren und schon bist du in der Missionsstube drin. Ja? Ich meine, ich war zu müde, sonst hätte ich das eben noch umgesetzt. Aber es erinnert mich daran, ja, wenn die Buße gekommen ist, wenn du von Neuem geboren bist, dann kommt der Geist der Mission auf dich. Dann denkst du nicht, ach, wie könnte ich dem das denn jetzt sagen, wie geht es, ach, das ist ein sehr richtiger Moment, ach, man sollte ja auch nicht so dominant sein. Ich könnte euch 100.000 Ausreden sagen, weswegen ich manchem nicht was von Jesus erzähle. Du steigst in den Bus ein, der Busfahrer ist da, naja, der sieht so gestresst aus, ich sage jetzt lieber nichts. Da bricht dir doch nichts aus der Krone, wenn du ihnen sagst, ey, wissen Sie eigentlich, dass Jesus sie ganz doll lieb hat? Wissen Sie nicht? Oh, da sind sie aber arm dran, wünschen aber trotzdem guten Tag. Ja, versteht ihr? Wenn das aus dem Herzen herauskommt und nicht aus dem Trieb heraus, du musst missionieren. Wir müssen erstmal einen Missionskurs machen. Ehrlich, wenn wir so anfangen, dann sind wir nur gestresst. Dann freust du dich, wenn du wieder Feierabend hast und Tatort gucken kannst. Ja, verstehst du? Aber wenn es übergeht, weil dein Herz voll ist, das ist für mich Erweckung. Dann ist Mission nicht nur, dass du bei McDonald's das M siehst und sagst, Mission ist Gottes Ziel, sondern dann ist es ein Teil von dir geworden. Und für mich war diese Woche, unabhängig von dem, was Gott getan hatte, ich musste wieder lernen, das Evangelium einfach zu buchstabieren, welche Größe, welche Schönheit in Jesus mir begegnet ist. Gott hat alles wunderbar gemacht. Er zeigt mir, alle Wälder, die gehören dir, die darfst du haben. Du musst dich entscheiden. Versteht ihr? wenn die Brunnen wieder aufgegraben werden, dann kommt vielleicht Zank, dann kommt vielleicht Anfechtung und dann kommt öffentlich weiter Raum. Rachobot. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, wenn wir dann zu ihm kommen, dann wird aus Lobpreis Anbetung. Dann kommen wir nach Beersheba und wir beten Gott ganz neu an. Die Band dort in Markneukirchen, die hatte so auf dem Herzen, Samstagabend, nachdem die Veranstaltung zu Ende ist, wollten sie noch einen Lobpreisabend dranhängen. Und jetzt gab es die große, lange Diskussion. Nach jedem Abend wurde ja Feedback gegeben, was ist gelaufen, was müssen wir besser machen, was müssen wir optimieren. Dann war denn die Frage, ist das gut, wenn da noch im gleichen Kirchenschiff an dieser Ecke das Übergabegebet läuft, noch tiefe Seelsorge, dass man dann richtig so mit Lobpreis-Zappelmusik dann richtig anfängt, ja? So, wo die dann richtig durch die Kirche rocken und die Begeisterung von der Erlösung, von der Freude sich Bahn bricht. Wollen wir das ja oder nein? Und dann sagten die Verantwortlichen alle, nee, wir wollen eigentlich die Bekehrungen. Und dann schauten sie irgendwann zu mir hin, weil die eine Gruppierung sagt, die Bekehrung und die Gespräche sind wichtig, die anderen meinten, naja, Lobpreis ist auch wichtig. Dann war dann die Frage, Paul, was meinst denn du, was wichtig wäre? Am letzten Abend kam dann noch die Frage aus dem Publikum, was hältst du von Lobpreisgottesdiensten? Ach, sag ich, in der Heiligen Schrift steht, Gott zu loben ist eine ganz kostbare Angelegenheit. Also wenn das aus dem ganzen Herzen herauskommt, ist das ganz gut. Dann Lobpreis volle Kanne. Aber ich will euch sagen, es gibt noch eine ganz andere Dimension. Wenn aus dem Loben Anbetung wird, dann kann es durchaus sein, dass der Geist Gottes kommt und das ist dann eine halbe Stunde Schweigen, weil wir seine Heiligkeit auf einmal verstehen. Ich bin immer für Lobpreis. Wunderbar. Ich bin für viele Chorusse extrem dankbar. Aber eigentlich, habe ich Ihnen gesagt, eigentlich möchte ich noch die ganz andere Dimension haben, dass wenn ich in den Gottesdienst komme, ich vielleicht hier vorne liege, weil ich nicht mehr anders kann und sage, Herr Jesus, hier bin ich. Alles, Herr, bist du. Dass ich schweige unter seiner Allmacht. Da will Gott uns eigentlich hinhaben. Und ich leide darunter, dass unser Lobpreis ist. Wir sind ganz wenig in den letzten Jahren in die richtige Anbetungsstufe hineingekommen. Jedenfalls nicht als ganze Gemeinde. Ich will hier niemandem was unterstellen, dass er das nicht geschafft hat. Aber nach der Schrift gibt es noch eine andere Dimension. Und wenn die Brunnen aufgegraben werden, dann gibt es diese Manifestation, dass man nicht mehr hinzutreten kann, weil sich die Herrlichkeit Gottes lagert. Habe ich noch Sehnsucht danach oder gebe ich mich, ich sage es jetzt mal entschuldigt, wenn ich dazu sage, mit dem Absingen von Chorussen zufrieden? Die sind alle wichtig und ich genieße das, mit euch im Lobpreis zu sein. Aber ich habe eine Sehnsucht auch noch nach einer anderen Dimension, weil es steht geschrieben, Gott sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, aus dem Lobpreis in die Anbetung hineinkommen. Wenn vielleicht alle Instrumente schweigen und dann irgendeiner vom Geist bewegt wird und anfängt zu singen und du merkst, wie aus dem Saal heraus sich die Gegenwart Gottes lagert. Und du hast Angst, nur ein Gebet zu sprechen, weil du sagst, vielleicht ist das jetzt in dem Moment falsch, weil keiner mehr weiß, wie man sich dort benehmen kann. Ich bin gut dafür, dass wir Gott loben, habe ich den jungen Leuten gesagt. Weil die einen wollten dies und das andere das. Ich sage, wenn wir anfangen, wirklich in die Anbetung hineinzukommen, wenn Gott uns das wirklich schenkt, dann gehen die Bekehrungsgespräche nebenan ohne weiteres weiter. Dann muss ich keine Lautstärke hochfahren, sondern dann kommt der Herr selbst. Was ist mit dem Isaak geworden, der geopfert werden sollte, für den ein stellvertretendes Opfer gefunden wurde? Was ist aus Paul geworden, der geopfert werden sollte, der Teufel hatte ihn schon im Griff und dann gibt es dieses Opfer Jesus Christus. Ich glaube, ein Teil unserer Berufung ist, dass wir berufen sind, die wir Jesus kennen, die Brunnen wieder aufzugraben. Wenn wir müde geworden sind und es nicht so klappt, weil wir meinen, es passiert nichts, ich würde uns neu Mut machen, wieder hinzukommen, zu sehen, dass wir den Brunnen wieder aufgraben, die Schrift wieder ganz oben ansetzen. Ich muss mich nicht über den Christopher Street Day aufregen, das ist die Welt, die liebt der Herr Jesus, deswegen ist er gekommen, dass die gerettet werden. Da muss ich mir den Mund nicht drüber zerreißen, sondern nur sagen, Herr Jesus, streck deine Hände aus, erbarm dich, so steht es in der Schrift. Dass ich wieder die Gnade betone, dass jeder hier willkommen ist, egal wie lang der Rock ist oder wie schmuddelig er aussieht. Dass bei mir wieder das Azusa-Gebet, das Zungengebet wieder ganz neu in den Vordergrund kommt und wenn ich es noch nicht habe, hey, dann bete, das belebt das Geschäft. Dass Buße und Mission wieder ganz groß werden. Schrift, Gnade, Gebet, Buße, Mission. Und wenn die Brunnen aufgegraben sind, dann wird sich die Anbetung lagern. Ich bin fest überzeugt. So gebe ich uns als Hausaufgabe, obwohl ich jetzt nur ganz eingeschränkt meine Predigt gehalten habe, die ich mir vorbereitet hatte, lasst uns wieder Sehnsucht haben, diese Brunnen aufzugraben. Dass der Name unseres Herrn, unseres Gottes gelobt wird. Weil er hat alles wunderbar gemacht. Er hat Reichtum gegeben ohne Ende. Er hat uns in der Rebellion gesehen und uns trotzdem geliebt. Triff du die richtige Entscheidung. Amen.